NDR Info. Das Forum.
Wenn die Meinungsforscher recht haben, ist mehr als ein Drittel der Wähler noch unentschlossen, wem sie bei der Bundestagswahl am Sonntag ihre Stimme geben sollen. Manche meinen, die etablierten Parteien seien sich mittlerweile so ähnlich geworden, dass es doch kaum einen Unterschied mache, welche Liste sie ankreuzen. Aber ist das so? In ihren Programmen haben die Parteien, die eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen, Positionen zu allen wichtigen Politikfeldern formuliert. Ob es um Flüchtlinge geht, um innere Sicherheit, um die Außen- und Verteidigungspolitik, um Rente, Arbeit oder um Mobilität und den Klimawandel. Anja Günther hat überprüft, von wem die Wähler was in der nächsten Legislaturperiode erwarten dürfen.
Wer die Wahlprogramme der beiden großen Volksparteien CDU, CSU und SPD und die Programme der größeren der kleinen Parteien Grüne, Linke, FDP und AfD lesen möchte, der muss eines in jedem Fall mitbringen: Zeit. Die Grünen haben mit 238 Seiten das längste Wahlprogramm vorgelegt. Die kürzesten sind das gemeinsame Programm von CDU und CSU mit 75 und das der AfD mit 76 Seiten. Insgesamt wird deutlich, die Behauptung, dass sich die Parteien inhaltlich kaum noch voneinander unterscheiden, trifft so nicht zu.
Themencheck Klima.
Die Manipulationen bei Dieselabgastests deutscher Autohersteller sind zu einem dominierenden Wahlkampfthema geworden. In der Debatte, welche Zukunft der Verbrennungsmotor noch hat, haben sich die Grünen klar positioniert. Sie wollen, dass ab 2030 in Deutschland keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden. Parteichef Cem Özdemir.
Die nächste Koalition muss den Einstieg in den Ausstieg vom Verbrenner beschließen und dafür die notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten.
Ein Verbot des Verbrennungsmotors sehen die anderen Parteien skeptisch bis ablehnend. Aus Sicht der CDU-Bundesvorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel wird der Verbrennungsmotor noch Jahre, eher Jahrzehnte gebraucht. Es sei falsch, jetzt eine konkrete Jahreszahl für den Ausstieg festzulegen.
Den Ausstieg, den kann ich heute noch nicht sagen. Das ist auch nicht sinnvoll, dass wir über dieses Ziel 2050 im Augenblick hinausgehen, sondern wir müssen erstmal unser Ziel 2020 erreichen.
CSU-Chef Horst Seehofer hat bei seiner Argumentation insbesondere die etwa 800.000 Arbeitsplätze in der Autobranche im Blick.
Natürlich muss man die Autos immer fortentwickeln, aber wir können nicht einfach jetzt den Verbrennungsmotor verbieten.
Die SPD will vor allem Druck auf die Automobilkonzerne machen, die für den Abgasskandal verantwortlich sind. SPD-Chef Martin Schulz und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks fordern zudem die verbindliche Einführung einer Quote für Elektroautos, um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen.
Ich habe eigentlich immer davor gewarnt, dass man nicht einfach so weitermachen kann. Und die Automobilindustrie und auch der Kollege Verkehrsminister hätten sicherlich ein bisschen früher auf mich hören können.
Wie Hendricks, so findet auch der Verkehrsexperte der Linken, Herbert Behrens, dass die Automobilindustrie im Zuge des Dieselabgasskandals stärker in die Verantwortung genommen werden muss.
Wir stellen fest, dass die Automobilindustrie bei den Schadstoffen NOx und beim Klimagas CO2 die Werte manipuliert und damit gesundheitsschädliche Schäden und die Klimaschädigung billigend in Kauf nimmt. Und das darf es auf keinen Fall weiterhin geben.
Der Dieselskandal ist aber nur ein Aspekt in der Klimaschutzdebatte. Die Große Koalition hat in einem Aktionsplan das Ziel festgelegt, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 um mindestens 40% gegenüber 1990 zu senken. Erreicht werden soll das vor allem durch den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und durch mehr Energieeffizienz. Nicht erst seit dem Dieselabgasskandal ist allerdings klar, es wird schwer, das gesteckte Ziel zu erreichen. Die Linken beklagen in der Klimaschutzpolitik eine Vormachtstellung von Großkonzernen in der Energieversorgung. Sie fordern, die Energieversorgung bürgernah und staatlich reguliert zu gestalten. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz soll reformiert werden, unter anderem damit der Ökostromanteil steigt. Die FDP ist dagegen kein energischer Befürworter des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes. So sagt FDP-Chef Christian Lindner zum Thema Windenergie.
Ich kann keinen Erfolg darin sehen, dass die Windenergie, die in Schleswig-Holstein produziert wird, überhaupt gar nicht genutzt werden kann. Die wird wie man sagt, entsorgt, abgeregelt. Der Wind kann gar nicht genutzt werden für Energie, weil es keine Speicher und Trassen gibt. Das ist für mich kein Erfolg. Das ist ein Schildbürgerstreich, der unser Land schwächt.
Entschieden abgelehnt wird die Energiewende von der AfD, weil diese aus Sicht von Spitzenkandidat Alexander Gauland zu hohe Kosten verursacht und für den Verbraucher zu steigenden Preisen führt.
Die Bundesregierung betont immer wieder, Deutschland solle Vorbild und Technologieführer für die Welt bei der Energiewende und beim Kampf für den Klimaschutz sein. Richtig ist, dass die Bundesregierung Deutschland in eine große Energiekrise führt.
Klar ist, die nächste Bundesregierung wird einiges zu tun haben, um die deutschen Klimaschutzziele zu erfüllen und eine Antwort auf die Frage zu finden, wie der von Dieselfahrzeugen verursachte Stickoxidausstoß gesenkt werden kann und gleichzeitig die CO2-Emissionen für die, neben den Benzinmotoren, zu einem großen Teil deutsche Kohlekraftwerke verantwortlich sind.
Themencheck Außen- und Verteidigungspolitik.
Wie viel Geld sollte Deutschland für Verteidigung ausgeben? Darüber lässt sich parteiübergreifend und manchmal auch parteiintern trefflich streiten. Der größte Zankapfel heißt 2-Prozent-Ziel. Die NATO-Mitgliedstaaten haben vor 3 Jahren vereinbart, dass die Verteidigungsausgaben bis 2024 auf 2% des Bruttoinlandsprodukts, also der jährlichen Wirtschaftsleistung, erhöht werden sollen. Für Deutschland würde das fast eine Verdopplung des Verteidigungsetats bedeuten, von derzeit rund 40 Milliarden auf dann 75 Milliarden Euro. Die SPD ist durchaus dafür, mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben, vor allem um sie besser auszustatten. Das 2-Prozent-Ziel aber hält SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz für unnötig und unrealistisch.
Frau Merkel hat sich entschieden, sie will 30 Milliarden Euro jährlich mehr in die Rüstung stecken. Das ist das 2-Prozent-Ziel, von dem Donald Trump immer redet, dass die Mitgliedstaaten der NATO 2% ihrer Wirtschaftsleistung in zusätzliche Rüstung stecken. Wir haben uns auch entschieden. Wir lehnen diese Aufrüstungsspirale ab.
CDU und CSU können die Positionierung der SPD nicht nachvollziehen. CDU-Parteichefin Angela Merkel erinnert an die gemeinsamen Beschlüsse der Großen Koalition.
Dort hat sich die Große Koalition insgesamt dazu verpflichtet, dass wir wie alle anderen NATO-Mitgliedstaaten bis 2024, und jetzt kommt es, unsere Verteidigungsausgaben in Richtung 2% entwickeln wollen. So steht es auch in unserem Regierungsprogramm.
Für eine klare Annäherung an das 2-Prozent-Ziel spricht sich neben der Union lediglich die AfD aus. AfD-Vorstandsmitglied Georg Pazderski.
Leitlinien der Außen- und Sicherheitspolitik sind, dass Deutschland deutlich mehr Verantwortung international übernehmen muss, dass Deutschland seinen Beitrag zur NATO und zu der Sicherheit in anderen Institutionen beitragen muss. Das bedeutet natürlich auch, dass Deutschland deutlich mehr Geld in die Hand nehmen muss.
Die FDP ist zwar dafür, den Verteidigungsetat in den kommenden Jahren anzuheben, nennt das 2-Prozent-Ziel aber nicht. Im Wahlprogramm der FDP heißt es nur, Deutschland müsse seine Verantwortung als europäische Mittelmacht bewusster wahrnehmen. Die schließe eine stärkere Beteiligung an Auslandseinsätzen ein und eine verstärkte Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff, der für den neuen Bundestag kandidiert, formuliert es so.
Ja, wir wollen mehr für die Bundeswehr ausgeben. Aber für uns ist nicht entscheidend, ob das jetzt genau 2% sind, sondern das Entscheidende ist, ob die Aufgaben wahrgenommen werden können, ob der Schutz optimal ist und ob das Ganze sich einfügt in ein größeres Konzept von Sicherheit und Stabilität, für das wir als Freie Demokraten sagen, dafür geben wir 3% aus, aber dann ist Diplomatie dabei, da ist Entwicklungszusammenarbeit dabei und Verteidigungspolitik.
Die Grünen lehnen das 2-Prozent-Ziel ausdrücklich ab. Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnieszka Brugger, hält es vor allem für entscheidend, dass die Bundeswehr für die Aufgaben, die sie erfüllen muss, gut ausgerüstet ist.
Wir Grüne sagen nicht blind Ja zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr und auch nicht reflexartig Nein, sondern wir prüfen jeden Einsatz im Einzelnen sehr sorgfältig.
Am weitesten von der Idee eines 2-Prozent-Ziels entfernt sind die Linken. Sie sagen Nein zu jeglicher Erhöhung der Rüstungsausgaben. Die Bundeswehr, fordert die Linke in ihrem Wahlprogramm, sollte aus allen Auslandseinsätzen abgezogen werden. Die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik, sagt der Linken-Obmann im Bundestagsverteidigungsausschuss Alexander Neu, müsse reine Friedenspolitik sein.
Das ist die Ablehnung der NATO, die für uns ein Kriegsbündnis ist, nicht mehr ein Verteidigungsbündnis, sondern ein Kriegsbündnis. Das bedeutet eine substanzielle Abrüstung statt Aufrüstung. Und das bedeutet das Ende von Auslandseinsätzen, deren Zielsetzung letztendlich nicht die Stabilisierung der Region war, sondern die Interessendurchsetzung, die nationale Interessendurchsetzung.
Klar ist, die Verantwortung Deutschlands bei der Bewältigung von Krisen und Konflikten in der Welt ist gewachsen. Syrien, Afghanistan, Mali, Libyen oder Südsudan, das sind nur einige Einsatzgebiete, in denen die Bundeswehr die deutschen NATO-Bündnispflichten erfüllt. Immer wieder werfen einzelne Bündnispartner Deutschland vor, sich nicht genügend zu engagieren. Die neue Bundesregierung wird hier eine Balance finden müssen zwischen NATO-Pflichten und den Grenzen einer Bundeswehr als Parlamentsarmee, die ohne Zustimmung des Bundestages nicht in Auslandseinsätze geschickt werden kann.
Themencheck Rente.
Der Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist mit etwa 140 Milliarden Euro der größte Posten im Bundeshaushalt. Am meisten Geld aus diesem Topf, nämlich gut 91 Milliarden Euro, gibt der Bund für Leistungen rund um die gesetzliche Rentenversicherung aus. Alle Parteien haben im Bundestagswahlkampf versprochen, dass es den Rentnern auch in den kommenden Jahren nicht schlechter gehen wird als heute. Wie das klappen soll, diese Frage beantworten die Parteien allerdings ziemlich unterschiedlich. Das Motto der Union beim Thema Rente lautet: bloß nichts überstürzen. CDU und CSU halten die Rente bis 2030 für sicher, das Rentenniveau und den Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung für stabil.
An der gesetzlichen Rente haben wir bis 2030 eigentlich die Reformschritte gemacht, die ich für notwendig erachte.
In ihrem Wahlprogramm kündigt die Union lediglich an, eine Rentenkommission einzusetzen, die bis 2019 Vorschläge erarbeiten soll, wie das Rentensystem langfristig stabil bleiben kann. Vor allem, wenn nach 2030 die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Ein Renteneintrittsalter von 70 Jahren lehnt die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel ab.
Die Herausforderung, schon bis zum 67. Lebensjahr zu arbeiten, ist eine große für die Menschen, für viele Berufsgruppen.
Reformpause bei der gesetzlichen Rentenversicherung, stattdessen weitere Reformschritte bei den beiden anderen Säulen der Altersvorsorge. Die Union will die Betriebsrenten und die private Vorsorge weiter stärken. Die SPD hält dagegen eine große Rentenreform für unverzichtbar. Die Sozialdemokraten um Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles wollen gesetzlich festlegen, dass das Rentenniveau bis 2030 nicht unter das heutige Niveau von 48% sinken darf.
Und deswegen möchte ich, dass die gesetzliche Rente wieder die zentrale Säule unseres Rentensystems wird. Und deswegen ist die Stabilisierung der Rente auf heutigem Niveau eine große Anstrengung. Das müssen die Steuerzahler zahlen. Das wird nicht nichts kosten. Wenn man am Ende 150 Euro im Monat, ein guter Facharbeiter, 225 Euro mehr gesetzliche Rente bekommt. Das würde man nämlich, wenn wir das schaffen, das gesetzliche Rentenniveau auf dem heutigen Niveau auch für die Zukunft zu stabilisieren, dann kostet das was. Das sagen wir auch ehrlich.
Weitere Kernversprechen der SPD: der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung steigt in den kommenden 13 Jahren nicht über 22%. Aktuell liegt er knapp über 18. Außerdem wollen die Sozialdemokraten eine sogenannte Solidarrente für Menschen einführen, die 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben. Fällt deren Rente sehr gering aus, sollen sie zumindest etwas mehr Geld bekommen als ein Hartz-IV-Empfänger. Die Linken halten die Reformpläne der SPD für nicht ausreichend. Niemand in Deutschland dürfe unter die Armutsgrenze fallen, sagt Linken-Parteichef Bernd Rieksinger.
Das Rentenniveau muss auf 53% zurückgesetzt werden. Es reicht nicht aus, nur die Absenkung des Rentengrundsicherungsniveaus zu stoppen. Wir wollen eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro. 1050 Euro definiert in unserer Gesellschaft die Armutsgrenze. Und wir sind der Auffassung, dass im Alter niemand unter diese Armutsgrenze fallen darf.
Die Linken fordern zudem eine Rückkehr zur abschlagsfreien Rente mit 65. Und alle sollten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, auch Beamte, Selbstständige und Politiker. Die Grünen um Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt sehen das ähnlich. Auch sie wollen alle Berufsgruppen in die gesetzliche Rentenversicherung mit einbeziehen.
Wir wollen eine Bürgerversicherung in der Rente in verschiedenen Schritten einführen. Natürlich muss es einen Bestandsschutz geben, einen Vertrauensschutz für erworbene Anwartschaften. Deswegen ist es auch ein großes Rad, aber irgendwann muss man doch mal anfangen, dass kleine Selbstständige, dass Solo-Selbstständige auch in diese Rentenversicherung einzahlen können. Übrigens auch wir Abgeordnete, auch das wäre ja mal ein guter Schritt, dass die Minijobber, dass die Langzeitarbeitslosen eine echte Chance haben auf Alterssicherung und nicht nur darauf, dass sie irgendetwas im Alter bekommen.
Wer den größten Teil seines Lebens gearbeitet hat, dem versprechen die Grünen eine Garantierente oberhalb der Grundsicherung, finanziert aus Steuermitteln. Anstelle der Riester-Rente schlagen die Grünen einen öffentlich verwalteten Bürgerfonds vor. Die FDP setzt im Rentensystem dagegen auf mehr Flexibilität und möchte das feste Renteneintrittsalter abschaffen. FDP-Chef Christian Lindner.
Also was wir brauchen, ist eine individuell flexible Möglichkeit, in den Ruhestand einzutreten. Ab 60 sollen die Menschen die Freiheit haben, in die Rente eintreten zu können.
Die Rechnung der FDP lautet, wer früher in den Ruhestand geht, bekommt eine geringere Rente, wer später geht, eine höhere. Bei der betrieblichen und privaten Altersvorsorge wirbt die FDP dafür, dass sich jeder seine Altersvorsorge künftig individuell zusammenstellen können soll, nach dem Baukastenprinzip. Auch die AfD lehnt ein festes Renteneintrittsalter ab. Die Partei fordert, dass jeder, der 45 Jahre seines Lebens gearbeitet hat, abschlagsfrei in Rente gehen kann. Angesichts des demografischen Wandels will die AfD die gesetzliche Rentenversicherung zudem vorübergehend stärker aus Steuermitteln finanzieren. Ein umfassendes Rentenkonzept hat die AfD allerdings noch nicht ausgearbeitet, räumt Bundesvorstandsmitglied André Poggenburg ein.
Wir sind eine junge Partei und gerade beim Thema Rente haben wir noch unheimlich Diskussionsbedarf und Diskussionsstoff. Da ist noch nicht wirklich in der Tiefe der Thematik der einheitliche Konsens gefunden. Da wird es noch heftige Diskussionen geben.
Klar ist, unabhängig davon, welche Koalition irgendwann nach der Bundestagswahl gebildet wird, die gesetzliche Rentenversicherung langfristig fit zu machen für den demografischen Wandel, wird eine der großen Herausforderungen sein. Fast alles wird sich um die Frage drehen, wie dafür gesorgt werden kann, dass ältere Menschen eine ihrer Lebensleistung angemessene Rente erhalten, ohne dass gleichzeitig jüngere Menschen unangemessen hohe Versicherungsbeiträge zahlen müssen.
Themencheck Steuern und Finanzen.
Niedrigere Steuern, vor allem für untere und mittlere Einkommen, versprechen im Wahlkampf alle Parteien. Nur die Entlastungen sollen unterschiedlich hoch ausfallen. Und es wirkt nicht immer so, als seien die Pläne wirklich durchgerechnet. Fakt ist, selbst wenn sich alle Versprechen erfüllen ließen, hätte am Ende nicht jeder Steuerzahler auch mehr Geld in der Tasche. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU will die Steuerzahler um insgesamt 15 Milliarden Euro entlasten. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen, mehr sei nicht drin, meint Schäuble.
Wir sollten eine Priorität darauf legen, den zu raschen Anstieg der Steuerprogression im mittleren Bereich, also den sogenannten Mittelstandsbau, ein Stück weit abflachen. Wobei man mit 15 Milliarden, auch davor warne ich immer, nicht allzu viel bewegen kann.
Den sogenannten Mittelstandsbauch ein Stück abzuflachen, das würde vor allem Arbeitnehmern mit mittleren Einkommen helfen. CDU und CSU wollen zudem, dass der Spitzensteuersatz von 42% künftig erst ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von mindestens 60.000 Euro greift. Den Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer will die Union ab 2020 schrittweise und so schnell wie möglich abschaffen. Die SPD plant Steuerentlastungen vor allem für Geringverdiener. Den Spitzensteuersatz wollen die Sozialdemokraten auf 48% erhöhen. Der Solidaritätszuschlag soll zuerst für Gering- und Durchschnittsverdiener gestrichen werden. Und weil bei Geringverdienern aufgrund der Freibeträge zwar nur niedrige Steuern anfallen, dafür aber die Sozialabgaben zu Buche schlagen, verspricht SPD-Chef Martin Schulz an dieser Stelle Entlastungen.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bis 1.300 Euro verdienen, entlasten wir aus Steuermitteln bei den Sozialabgaben.
Für eine konsequente Umverteilung von oben nach unten tritt die Linke ein. Außerdem erklärt Parteichef Bernd Rixinger, unser Steuerkonzept ist durchgerechnet.
Wir können genau sagen, dass bei uns eine Verkäuferin 130 Euro mehr bekommt und ein Facharbeiter 200 Euro.
Die Linken meinen, dass monatliche Einkommen bis 1.400 Euro nicht mit Steuern belegt werden sollten. Wer mehr als 70.000 Euro im Jahr verdient, soll einen Spitzensteuersatz von 53% zahlen. Einkommensmillionäre noch mehr. Die Grünen wollen den Spitzensteuersatz für Arbeitnehmer erst ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 100.000 Euro anheben. Sie planen, das Ehegattensplitting abzuschaffen und für Kinder eine eigene Grundsicherung einzuführen. Zu den weiteren Steuerideen sagt die Grünen-Finanzexpertin Lisa Paus.
Wir Grünen wollen bei den Sozialabgaben entlasten. Davon profitieren kleine und mittlere Einkommen nicht so sehr von den Steuersätzen. Und das Zweite ist, wir wollen den Grundfreibetrag für alle anheben.
Die AfD sieht sich selbst als Steuersenkungs- und Steuervereinfachungspartei. Spitzenkandidatin Alice Weidel wirbt dafür, das Steuersystem zu vereinfachen und einen Stufentarif einzuführen.
Wir wollen den Arbeitnehmer entlasten durch einen vereinfachten Drei-Stufentarif. Wir wollen die kalte Progression abschaffen, da nicht nur darüber zu reden, sondern auch tatsächlich mal umzusetzen. Denn wir hören eigentlich in jedem Wahlkampf alle Jahre wieder, dass man die Steuer senken und die kalte Progression abschaffen möchte. Passiert ist seit Jahrzehnten überhaupt gar nicht.
Die AfD spricht sich zudem für ein Familiensplitting aus, mit dem Familien steuerlich entlastet werden sollen. Außerdem will die AfD die allgemeine Mehrwertsteuer um 7 Prozentpunkte absenken und eine allgemeine Abgabenbremse für Steuern, Beiträge und Gebühren im Grundgesetz verankern. Die FDP hatte schon immer den Ruf einer Steuersenkungspartei. Sie betont das Thema nur nicht mehr ganz so stark. In ihrem Wahlprogramm versprechen die Liberalen, die Steuerzahler um mindestens 30 Milliarden Euro zu entlasten. Das wäre doppelt so viel wie von der Union avisiert. Ziel von FDP-Parteichef Christian Lindner ist, die seiner Meinung nach übermäßige Umverteilung von Privat zu Staat zu beenden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen, schreibt die FDP in ihrem Wahlprogramm, wieder einen fairen Anteil an den Wachstums- und Wohlstandsgewinnen haben.
Wir werden nicht nur einen Steuerwahlkampf machen, aber selbstverständlich lassen wir uns das Thema doch nicht nehmen von anderen Parteien, gerade jetzt nicht.
Klar ist, die Einkommensunterschiede in Deutschland werden seit Jahren größer. Nicht nur in Deutschland ist das so, auch in den meisten anderen EU-Mitgliedstaaten, in den USA und in vielen asiatischen Ländern. Die Schere zwischen niedrigen und hohen Einkommen klafft immer weiter auseinander. Die Parteien werden beispielsweise also auch Antworten auf die Frage finden müssen, ob Leiharbeit, Minijobs und befristete Arbeitsverträge tatsächlich sinnvoll sind.
Themencheck, Flüchtlingspolitik, Migration und Integration.
Kaum ein Thema polarisiert und emotionalisiert in diesem Wahlkampf so stark wie die Flüchtlingspolitik. Es geht um die Stichworte Asylrecht, Abschiebungen, Obergrenze für Flüchtlinge. Die, fordert CSU-Chef Horst Seehofer, sollte bei 200.000 Flüchtlingen pro Jahr liegen. So steht es im CSU-Wahlprogramm, dem sogenannten Bayern-Plan. Dass die Obergrenze eine Koalitionsbedingung ist, sagt Seehofer so derzeit nicht mehr.
Die Situation hat sich verändert. Wir haben jetzt deutlich weniger Zuwanderung als zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Zitat gebraucht habe. Und jetzt werden wir in einer möglichen Regierungsbildung darauf Wert legen, dass das, was erreicht wurde, auch für die Zukunft gesichert wird.
Im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU steht keine Obergrenze, weil die CDU keine Obergrenze will. Im Wahlprogramm steht nur, dass sich eine Situation wie 2015, als 890.000 Flüchtlinge nach Deutschland kamen, so nicht wiederholen darf und soll. Die CDU-Bundesvorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel setzt im Kern ihrer Flüchtlingspolitik auf Rückführungsabkommen mit afrikanischen Ländern, auf den Kampf gegen Fluchtursachen und gegen die illegale Migration über die Mittelmeerroute.
Es geht auf der einen Seite eben um den Kampf gegen die Schlepper, auf der anderen Seite um möglichst humanitären Schutz für die betroffenen Menschen.
Die Grünen wollen für sichere und legale Fluchtwege sorgen sowie für schnellere und faire Asylverfahren. Abschiebungen in Krisengebiete wie Afghanistan lehnen sie ab. Unbedingt dazu gehört für Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt auch das Thema Integration.
Wir tun nicht so, als ginge das irgendwie nebenbei. Das kostet Geld, das kostet Nerven, das kostet Personal.
Die SPD sieht das ähnlich. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert darüber hinaus ein Bleiberecht für Flüchtlinge, die seit mindestens 2 Jahren in Deutschland leben. Abschiebungen sollte es hier nur im Einzelfall geben, sagt Schulz.
Menschen, die hier straffällig werden oder Anschläge planen, müssen aus unserem Land abgeschoben werden. Das ist eine ganz klare Aussage.
SPD, Grüne und FDP stimmen bei der Forderung nach Einführung eines Einwanderungsgesetzes überein. In puncto Abschiebung wiederum liegt die FDP eher auf Unionslinie. FDP-Chef Christian Lindner verlangt an dieser Stelle mehr Konsequenz.
Wer als Flüchtling kommt, den schützen wir. In der Regel gehen die Menschen in die alte Heimat zurück zum Wiederaufbau. Diejenigen, die kein Aufenthaltsrecht bei uns haben, die müssen natürlich auch schnellstmöglich in ihre Herkunftsländer im Maghreb-Raum beispielsweise zurückgeschickt werden.
Die Linken um Spitzenkandidatin Sarah Wagenknecht wünschen sich eine solidarische Einwanderungsgesellschaft. Sie lehnen ein restriktives Aufenthaltsrecht ab, fordern ein Grundrecht auf Asyl, offene EU-Grenzen für Schutzsuchende und mehr Solidarität mit Flüchtlingen.
Und solche Familien abzuschieben, Menschen abzuschieben, die wirklich völlig integriert sind, die perfekt Deutsch sprechen, die hier eigentlich ihre Heimat gefunden haben, das ist wirklich unmenschlich und solche Fälle gibt es.
Das AfD-Wahlprogramm zur Flüchtlingspolitik liest sich entschieden anders. Darin heißt es unter anderem, dass ein Flüchtling in Deutschland ohne Papiere keinen Asylantrag mehr stellen können soll. Alice Weidel, AfD-Spitzenkandidatin, regt zudem eine Obergrenze für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz an. Also für Menschen, die aus ihrem Herkunftsland geflohen sind, weil ihnen dort Gewalt oder Tod drohen und die in Deutschland vorübergehenden Schutz erhalten. Mehr als jährlich 10.000 Menschen aus dieser Personengruppe sollte Deutschland aus Sicht der AfD nicht aufnehmen. Grundsätzlich, so Weidel, stehe die AfD auf dem Standpunkt:
Wenn unser Staat die Ausreisen vollziehen würde, der Ausreisepflichtigen, dann haben wir eine Minuszuwanderung. Und das muss dieser Staat eben auch vollziehen.
Weitgehend einig sind sich alle Parteien in der Feststellung, dass Deutschland die Flüchtlingskrise nicht allein lösen kann. Dies sei eine gemeinsame europäische Aufgabe. Klar ist, die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge ist im vergangenen und im laufenden Jahr deutlich gesunken. 2016 kamen etwa 280.000 Flüchtlinge nach Deutschland. In diesem Jahr waren es bis Ende August dem Bundesamt für Migration zufolge knapp 134.000. Hauptgrund für den Rückgang ist, dass mit der Balkanroute ein für die Flüchtlinge wichtiger Transitweg versperrt ist. Doch kann das eine Dauerlösung sein? Die neue Bundesregierung wird die Frage beantworten müssen, wie Einwanderung klug zu steuern ist, wie viele Flüchtlinge in Deutschland sinnvoll aufgenommen werden können und wie gut man sie integrieren kann.
Sie hörten, welche Partei vertritt welche Positionen? Der Themencheck zur Bundestagswahl. Eine Sendung von Anja Günther. Redaktion Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.